Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 3, Kai Weyand. Mit Kai Weyand stellen wir diesmal den aktuellen Träger des Thaddäus-Troll-Preises vor, den er vom Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg 2020 für seinen dritten Roman Die Entdeckung der Fliehkraft erhalten hat. Schon 2015 war der Vorgängerroman Applaus für Bronikowski für den Deutschen Buchpreis nominiert. Der 1968 in Freiburg im Breisgau geborene Kai Weyand arbeitete als Lehrer im Strafvollzug, ist Mitarbeiter einer Sozietät und lebt bei Freiburg. Für Litcast liest Kai Weyand einen Ausschnitt aus Die Entdeckung der Fliehkraft, einem fesselnden Roman über eine Ehe in Schieflage, die Freiheit in Gefängnissen und die Neuentdeckung der Leichtigkeit.
Um noch vieles mehr. Um 8:45 schob Karl das Fahrrad vom Hof auf die Straße. Bevor er sich auf den Sattel setzte, schaute er nach oben, um zu sehen, ob Lydia am Fenster stand. Karl hob die Hand und Lydia hob ebenfalls die Hand. Er wollte nicht vergessen, dass Lydia es auch nicht leicht mit ihm hatte. Er wollte es auf jeden Fall heute den ganzen Tag über nicht vergessen und am Abend etwas Leichtigkeit mit nach Hause bringen. Mit diesem Gedanken schwang er sich aufs Rad und fuhr los. Er hatte noch viel Zeit und dachte, dass er vielleicht noch irgendwo einen Kaffee trinken könnte. Auf den Straßen waren wieder Panzer unterwegs. Hieß es früher im Krieg, Männer an die Waffen, würde es im nächsten heißen, Männer in die Autos. Karl hielt es für nicht unwahrscheinlich, dass der Bau dieser hochgelegten Autos mit der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht zusammenhing. Man hatte überlegt, was die Bevölkerung zu einer möglichen Landesverteidigung beitragen könnte und Waffen produziert, die frei verkäuflich sind, eine Klimaanlage haben und auch Frauen gefallen könnten. Karl atmete tief ein, wollte sich nicht aufregen, schon gar nicht über Autos. Bei Licht betrachtet gab es zu viel, über das man sich aufregen konnte. Im Grunde genommen reichte ein ganzes Leben nicht, um sich über alles aufzuregen, selbst wenn man es mit Warpgeschwindigkeit tat. Wahrscheinlich war das überhaupt die einzige Tätigkeit von allen möglichen Tätigkeiten, die man durchgehend ohne Pause machen konnte. Laut genauso wie lautlos, im Stehen, im Sitzen, beim Fahren, beim Sport, bei der Arbeit, in der Freizeit, im Urlaub sowieso, während des Essens, beim Einschlafen und beim Aufwachen. Wenn man einem Erfinder sagen würde, erfinde etwas, das nichts kostet, das jeder kann, egal wie alt, wie groß, wie dick oder dünn er ist, egal wie sprachmächtig, wie gebildet oder wie blöd er ist, egal welche Hautfarbe er hat, egal aus welchem Elternhaus er kommt, egal wie lang sein Vorstrafenregister ist, wenn man ihm sagen würde, alles, was im sonstigen Leben nicht egal ist, muss egal sein. Und vor allem muss egal sein, ob jemand Recht hat oder Unrecht. Dann wäre das einzig Mögliche, dass der Erfinder erfinden könnte, das sich aufregen. Tatsächlich war ja nichts leichter, als sich aufzuregen und nichts schwerer, als sich nicht aufzuregen. Die entscheidende Frage, so schien es Karl, war die, ob etwas es wert war, sich darüber aufzuregen. Seiner Meinung nach regten sich die meisten Menschen über das Falsche auf, deswegen war die Welt nämlich so, wie sie war. Wollte man die Welt verbessern, müsste in der Schule die Frage behandelt werden, wie kann ich erkennen, dass ich mich über das Richtige aufrege? Karl wollte diese Frage mit ins Gefängnis nehmen. Er fühlte sich wohl, während er die Straße entlang radelte, die Luft war angenehm kühl, es regnete nicht und er freute sich auf das Gefängnis. Er liebte es, wenn ihn Gedanken umtrieben, die nicht von einer Sorge getragen waren. Irgendwie fühlte er sich dann aufgerichteter auf dem Rad, so als würde das Denken seine Muskeln straffen und seinen Rücken strecken. Karl merkte, dass hinter ihm ein Auto drängelte. Die Straße war zu eng, als dass das Auto ihn überholen konnte. Er fuhr in eine Garagenzufahrt, bremste und blieb stehen, um das Auto vorbeizulassen. Hinter der Garage erblickte er das Netz eines Gartentrampolins. Es war bereits das 4. oder 5. dieser Art, das ihm in den letzten Minuten aufgefallen war. Gartentrampoline mit Sicherheitsnetz waren es wert, sich über sie aufzuregen. Das stand für Karl außerhalb jeglicher Diskussion. Sie waren das Symbol für eine Welt, in der es immer weniger um die Wahrheit ging, stattdessen um den Anschein von Wahrheit. Die Wahrheit war, Kinder sollten quadratisch, praktisch gut und mit möglichst wenig Keimen behaftet sein. Aber der Anschein der Wahrheit war, Kinder dürfen sich entfalten und toben. Dafür standen die Trampoline mit Sicherheitsnetz. Der Anschein der Wahrheit lautete, Kinder dürfen springen und toben und sind trotzdem sicher und behütet. Aber die eigentliche Wahrheit hieß, Kinder sind Gefangene auf 4 Quadratmetern und die Entdeckung der Welt darf nur in der Vertikalen stattfinden. Wie will man denken lernen, wenn man schon risikoarm spielen muss? Karl hatte mit Lydia noch nie über diese Trampoline gesprochen. Er wusste nicht, wie sie darüber dachte. Insgeheim befürchtete er, dass sie die Dinger für eine gute Idee hielt. Sie arbeitete 3 halbe Tage als Physiotherapeutin in einer Praxis und Karl würde wetten, dass Trampolinspringen gut für den Bewegungsapparat war und von Ärzten und Apothekern empfohlen wurde. Er erinnerte sich an eine Diskussion mit einem Gefangenen, der ihm mal gesagt hatte, dass es wahnsinnig viel Scheiße auf der Erde gäbe und dass es nicht das Problem sei, die Scheiße wegzuräumen, sondern dass es immer irgendein Arschloch gäbe, das die Scheiße gut finde. Karl hatte im ersten Moment überlegt, ob er den Gefangenen bitten solle, eine andere Ausdrucksweise zu gebrauchen, sich dann aber dagegen entschieden, weil er befürchtete, dass der Gefangene genau das von ihm erwartete. Stattdessen hat er gefragt, von welcher Scheiße er jetzt gerade rede, obwohl er insgeheim schon ahnte, dass damit wohl Rilkes Gedicht Der Panther gemeint war, das Karl in der Stunde behandelt hatte. Und genau so war es. Das Gedicht sei eine Poetisierung des Elends, meinte der Gefangene. Etwas, das einen melancholisch auf die Welt blicken lasse, aber es mache einen nicht zornig und deshalb sei es auch banal, belanglos, überflüssig. Karl erinnerte sich an die Wut im Blick des Gefangenen und mit einem Mal hat er sich vorstellen können, zu welcher Gewalt der Mann fähig sein musste, denn schon der Zorn über dieses Gedicht hatte ihm die Halsschlagader hervortreten lassen. Diese ganze Literaturkacke, mit der sie uns immer kommen, das ist so falsch, hat er gesagt. Das ist auch nur eine Droge, nicht besser als das, was die Jungs hier im Gefängnis nehmen, um sich zu betäuben. Diese Gedichte und Texte, das ist das Opium der Akademiker, die in ihre Sessel furzen und von einer besseren Welt träumen. Verstehst du, Lehrer? Ein Gedicht hat die Welt noch nie besser gemacht. Du redest von Strophen, Versen, Wiederholungen, sagst Wörter wie bemerkenswert, erklärst, wie großartig Rilke dieses und jenes gemacht hat. Aber steht einer auf und geht den Panther befreien? Steht einer auf? Seltsam, dachte Karl, dass ihm diese Geschichte, die bestimmt schon 2 Jahre her war, jetzt auf einmal bei dem Anblick der Gartentrampoline so deutlich in Erinnerung trat. Es war keine Begebenheit, an die er sich gerne erinnerte, zumal ihm seine Entgegnung auf diesen Redeausbruch mehr als peinlich gewesen war. Aber auch nicht schlechter, hatte er geantwortet und auf den fragenden Blick des Gefangenen wiederholt, ein Gedicht macht die Welt auch nicht schlechter. Der Gefangene hatte ihn spöttisch angelächelt, als wäre er selbst überrascht über Karls selbst erniedrigende Antwort gewesen, war noch ein Stück näher an Karl herangetreten, so dass sich ihre Nasen fast berührten, und hatte süffisant gesagt, weißt du, was ihr Lehrer alle gemein habt? Ihr gebt euch mit so wenig zufrieden. Ihr habt immer Angst, dass jemand eine Tür aus den Angeln hebt, weil ihr meint, das sei Sachbeschädigung. Vielleicht ist das Pädagogik, das Licht im allerkleinsten sehen. Ich weiß es nicht. Karl holte das Smartphone aus der Hosentasche und schaute auf die Uhr. Für einen Espresso würde die Zeit noch reichen. Er beschloss, ins Stehcafé zu gehen. Er wusste gar nicht, wie das Café eigentlich hieß, auf jeden Fall nicht Stehcafé. Aber weil es dort tatsächlich keine Sitzplätze gab, war es überall nur als Stehcafé bekannt. Karl fühlte sich jünger und auch attraktiver im Stehen. Obwohl er mit Mitte 30 noch in keinem Alter war, das er mit einem Alt versehen würde, so spürte er doch, dass das J der Jugend anfing, sich zu krümmen, um sich langsam, aber unabänderlich in ein A zu verwandeln. Das Café war mit einer langen Fensterfront ausgestattet, vor dem ein schmales, dunkel geöltes Eichenbrett als eine Art Theke fungierte. Karl hatte einen Blick auf sein Fahrrad, auf dessen Gepäckträger er seine Tasche gelassen hatte. Es schien ihm nicht wirklich möglich zu sein, einen Café zu genießen, wenn einem eine Tasche über der Schulter hing oder zwischen den Füßen abgestellt war. Kaffee ist ein ballaststoffreiches Getränk, weshalb man es nicht auch noch mit einer Tasche belastet trinken sollte, fand Karl. Ballastreich ohne Ballast, das bedeutete Kaffeegenuss. Er bestellte einen doppelten Espresso, schaute aus dem Fenster und beobachtete ein Paar, das Karl auf Mitte bis Ende 40 schätzte. und das gerade dabei war, sich voneinander zu verabschieden. Der Mann nahm das Gesicht der Frau zwischen seine Hände und küsste sie innig auf den Mund. Die Frau hielt die Augen geschlossen, und selbst als der Mann sich von ihren Lippen löste, blieb die Frau in der Haltung des Küssens. Die Augen geschlossen, die Lippen leicht gespitzt und den Kopf sehnsuchtsvoll nach vorne gestreckt. Was für ein zauberhaftes Bild, dachte Karl. Ganz beseelt von der Gegenwart des Kusses beschloss die Frau, ihn nicht Vergangenheit werden zu lassen. Sie hielt einfach die Zeit an, um die Zukunft Gegenwart werden zu lassen. Obwohl Karl vermutete, dass die Trennung der beiden nur von kurzer Dauer wäre, vielleicht nur für Minuten, bis der Mann das Auto aus der Tiefgarage geholt hätte, trug der Kuss alle Zeit mit sich und war ein Versprechen auf die Ewigkeit. Karl überlegte, Lydia eine Nachricht zu schreiben. Stattdessen aber nahm er sein Smartphone und blätterte seine Kontakte durch. An dem Kontakt von Caroline Merlinger blieb er hängen. Einen kurzen Moment brauchte er, um sich ihr Gesicht in Erinnerung zu rufen. Er hatte sie letztes Jahr bei einer Veranstaltung mehrerer Schulbuchverlage kennengelernt. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wie sie miteinander ins Gespräch gekommen waren, geschweige denn, worüber sie gesprochen hatten und auch nicht, was der Grund gewesen war, dass er ihre Mailadresse bekommen hatte. Er erinnerte sich, dass die Veranstaltung nicht besonders gut besucht gewesen war. Sie hatte in einem Konferenzsaal eines nüchternen Hotelbaus aus den 60er Jahren stattgefunden. Der Kaffee war müder gewesen als die, die ihn tranken, und die beigelegten Häppchen hatten den Eindruck erweckt, Überbleibsel einer anderen schlecht besuchten Veranstaltung zu sein. Aber Caroline Merlinger hatte gestrahlt. Karl hatte sich gewundert, weil ihr Gesicht in so großem Gegensatz zu den Gesichtern der anderen Verlagsvertreter gestanden hatte, die deutliche Enttäuschung über das mangelnde Besucherinteresse widergespiegelt hatten. Jetzt in der Erinnerung meinte er sich zu entsinnen, dass er sie gefragt hatte, ob ihre gute Laune Ausdruck professionellen Verhaltens sei oder tatsächlich einen Wahrheitsgehalt habe. Karl musste lächeln, als ihm ihre Antwort wieder in den Sinn kam. »Ich bin jetzt hier und kann nicht woanders sein«, hatte sie gesagt. Seltsam, dachte Karl erneut, dass er das alles vergessen hatte. Der Kontakt in seinem Smartphone war jungfräulich. Es war nie eine Nachricht zwischen ihnen ausgetauscht worden. Er fing an zu tippen.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.